Ja, das ist doch ermutigend, einfach zu sehen, dass der Herr Jesus am Wirken ist, mitten in Verführungen und Irrtümern, mitten auch in unserem eigenen Versagen. Das ist ja immer auch mit dabei. Ja? Wenn wir feststellen, wir sind verführt worden, dann ist es natürlich zuerst auch oft die Verantwortung der Verführer, die falsche Lehren bringen, die falsche Hirten sind, die untreu sind, aber es ist immer auch unsere eigene Verantwortung und wir sollten uns immer auch selber vor Gott beugen, wenn wir in eine solche Sache hineingeraten sind und wissen, ja, der Herr wollte mich bewahren, aber wir haben oftmals rote Signale in unserem Leben willentlich übersehen, weil wir gerne bestimmte Dinge wollten, so ist es oft, ja. Der Feind legt ja in der Verführung immer seine Köder aus, ja, in der Pfingstbewegung, große Macht, große Vollmacht, du bist der Mann Gottes, der da vorne steht und neue Offenbarungen von Gott weitergibt, ja. Und ja, das Fleisch fällt manchmal auf diese Köder herein. Und es ist immer gut, wenn wir frei werden, dass wir uns beugen, dass wir wirklich auch unseren eigenen Anteil, unsere Verantwortung bekennen. Und auf der anderen Seite sehen wir, wie treu unser Herr Jesus ist, dass er uns auch aus Verirrungen, Verstrickungen befreit und uns nüchtern macht, uns den klaren Weg seiner Nachfolge zeigt aus seinem Wort. Das ist so kostbar. Und wir wollen zum Abschluss dieses Wochenendes, dieser Konferenz, einen Blick in diese wunderbar ermutigende Schriftstelle werfen, des Sendschreiben des erhöhten Herrn an die Gemeinde von Philadelphia. Daraus ist ja auch der Titel genommen, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Aber wir wollen dieses ganze Sendschreiben heute Morgen miteinander betrachten, durchgehen und sehen, was der Herr uns da auch an Ermutigung und Zuspruch und Ansporn weitergeben will. Ich lese mal einfach die ersten Verse. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt und zuschließt, sodass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Erst einmal soweit. Nun, es ist interessant, dass dieses Wort an eine Gemeinde gerichtet ist. An eine örtliche Gemeinde. An eine Gemeinde, die zu dem Namen des Herrn Jesus versammelt ist, die Gemeinschaft hat mit dem Herrn, die ein Zeugnis für den Herrn ist. Ich möchte erinnern, ohne dass wir das jetzt lesen können, an diese wunderbare Szene in Offenbarung 1, wo wir den erhöhten, verherrlichten Herrn finden. Angetan mit seiner ganzen richterlichen Majestät und Herrlichkeit. Und wir sehen dort, dass er die Sterne in seiner Hand hält und die Sterne des, denke ich, kann man deuten als die Leiter, die verantwortlichen Leiter der Gemeinden. Das waren zunächst mal diese Sendboten, so würde ich jedenfalls den Engel deuten, ein Sendbote, der von den Gemeinden zu dem Apostel im Exil gesandt wurde und dem dann auch dieser Brief jeweils mitgegeben wurde an die Gemeinden. Und diese Sendboten waren sicherlich aus dem Ältestenkreis dieser Gemeinden und diese Sendschreiben sprechen eigentlich alle zuerst einmal auch die Verantwortlichen der Gemeinden an und dann die ganze Gemeinde natürlich. Ja? Also der Herr Jesus ist in der Mitte der Leuchter und jede Gemeinde sollte ein Leuchter sein für den Herrn Jesus. Wir kennen dieses bekannte Wort, dass wir das Licht nicht unter den Scheffel stellen sollen, ja? Dass wir ein Licht sein sollen in der Welt für den Herrn Jesus, für die Wahrheit des Evangeliums, für den lebendigen Gott. Und daran erinnert auch diese Szene, die wir da offenbart sehen in Offenbarung 1, wo der Herr inmitten dieser goldenen Leuchter wandelt. Ja, diese Leuchter sind golden und Gold ist ja immer auch ein Bild von der Heiligkeit Gottes. Das sind also geheiligte Zeugnisse, diese Gemeinden. Zeugnisse, die dem Herrn geweiht sind, die den Auftrag haben, das Licht des Herrn ungebrochen, unverfälscht auszubreiten in einer Welt, die pure Finsternis ist. Und das erinnert uns an unseren Auftrag. Und dieser Auftrag wird nach Gottes Willen ausgeführt von örtlichen Gemeinden. Ja, das ist jedenfalls der normale Wille Gottes. Und auch das ist eben schön, weil diese Gemeinde hat eine Verheißung. Wir erinnern uns auch an Matthäus 18, wo wir eben diese Verheißungen haben, in Matthäus 16, wo es heißt, dass eben der Herr seine Gemeinde baut und dass die Pforten des Totenreichs sie nicht überwältigen werden. Und in Matthäus 18 haben wir diese herrliche Verheißung, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, versammelt sind. Da bin ich in ihrer Mitte. Und das bedeutet, dass die Gemeinde schwach und klein sein kann. Und auch bedrängt. Wir lesen von der Gemeinde in Philadelphia, du hast eine kleine Kraft. Und das beinhaltet auch ein Stück weit, dass eben das eine Gemeinde ist, die in den endzeitlichen Verführungsströmungen zu kämpfen hat, dass sie nicht groß ist an Einfluss in der Welt und auch nicht zahlenmäßig stark. Und ich habe das, denke ich, schon verschiedentlich gesagt, was in der Endzeit ganz groß ist und stark wächst, das ist vom Feind. Das ist nicht göttlich. Tut mir leid. Ja? In der Endzeit reift das Böse aus. In der Endzeit ist die wahre Gemeinde im Niedergang, in Nöten und Schwierigkeiten gefangen. Wir sehen 2. Timotheus 3, Vers 1, dass eben die letzten Zeiten schlimme Zeiten werden für die wahren Gläubigen und für die Gemeinde. Das heißt, wir können nicht erwarten, wie es die Schwärmer sagen, ja, am Ende wird noch einmal die Herrlichkeit der apostolischen Urgemeinde erstehen und noch viel herrlicher. Ja, das ist immer Schwärmertum. Rückkehr zur Apostelgeschichte 2 ist unmöglich, wenn wir das äußerlich und vollumfassend verstehen. Rückkehr zu einer geistlichen Erweckung, das kann Gott immer schenken. Und da wollen wir auch dafür beten. Aber wenn wir meinen, wir könnten die ganze Herrlichkeit der Urgemeinde mit den Wunderzeichen, den Propheten und Aposteln wiederherstellen, das ist die schwärmerische Verführung des Feindes. Ja? Sondern die Gemeinde in der Endzeit ist eine schwache, eine angefochtene Gemeinde, eine Gemeinde, die Kämpfen und Nöten ausgesetzt ist. Und mir ist es immer wieder wichtig, auch für die Endzeit zu bedenken, was eigentlich für den treuen Überrest der Juden gesagt ist in Daniel 11 und Daniel 12. Aber ich denke, wir können das wirklich auch auf uns übertragen und anwenden, auf die Gläubigen in der Endzeit der Gemeinde. Es gibt ja noch mal eine Endzeit für Israel, ja. Nachdem die Gemeinde entrückt ist, wird sich Gott Israel nochmal zuwenden. Joel 3 ist ja eine Verheißung für Israel. Da gibt es dann nochmal eine Geistesausgießung. Da gibt es auch Wunderzeichen und Prophetenoffenbarungen wieder. Aber für Israel, nicht für die Gemeinde. Ja? Aber in dieser letzten Zeit, da wird gesagt, in der Zeit der großen Drangsal, da geht es auch dann um diesen antichristlichen Verführer, den falschen König, Vers 32, Daniel 11. Und er wird die, welche gegen den Bund freveln, durch Schmeicheleien zum Abfall verleiten. Die Leute aber, die ihren Gott kennen, werden festbleiben und handeln. Das ist doch auch schön. Wisst ihr, da werden die Dinge scheiden sich in der Endzeit. Da gibt es Leute, die haben ein Lippenbekenntnis zu Gott. Die sagen, ich kenne Gott, ich glaube an Jesus Christus. Aber wenn es dann ernst wird, ja, wenn das die Ströme gegen das Haus stoßen, um dieses schöne Bild von Matthäus 7 zu verwenden. Da merkt man plötzlich, das fällt ein wie ein Kartenhaus, da war nichts dahinter, hinter diesem Bekenntnis. Aber die Leute, die wirklich Gott erkannt haben, die werden festbleiben. Und ich denke, das dürfen wir auch für uns nehmen. Und was ist die Grundlage wirklicher Gotteserkenntnis? Die Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Also diejenigen, die wirklich Gott kennen, werden festbleiben und handeln. Vers 33, und die Verständigen im Volk werden die vielen unterweisen, sie werden aber eine Zeit lang dem Schwert, dem Feuer, der Gefangenschaft und der Plünderung unterliegen. Also diese Feindschaft der religiösen Welt, des bloßen fleischlichen religiösen Wesens gegen die wahren Gläubigen, die bleibt bestehen, immer. Und die wird in der Endzeit eher noch wieder sich verschärfen. Und auch hier bei uns in Europa, wo der Feind mit der Waffe der falschen Toleranz lange Zeit versucht hat, die Gläubigen sozusagen klein zu halten und schwach zu halten, wird die Verfolgung sicherlich wieder an Bedeutung zunehmen. Ja, also da müssen wir damit rechnen, dass auch bei uns Verfolgung wieder stärker sein wird und sich gegen die wahren Gläubigen, gegen die Fundamentalisten richtet. Vers 34, und im Unterliegen werden sie ein wenig Hilfe erlangen und es werden sich viele heuchlerisch an sie hängen. Auch von den Verständigen werden etliche unterliegen, damit unter ihnen eine Läuterung geschehe, eine Sichtung und Reinigung bis zur Zeit des Endes, denn es währt bis zur bestimmten Zeit. Dieses damit ist wichtig. Ja? Ich sage immer, wenn wir als Gläubige reif werden, dann fragen wir nicht mehr, warum, Herr, lässt du Druck und Schwierigkeiten zu, sondern wir fragen, wozu? Ja? Damit. Gott lässt es zu, weil er eine Absicht damit hat. Ja? Und wir dürfen nicht uns beklagen oder widerstehen dem Ganzen, sondern wir müssen sehen, jawohl, das ist eine von Gott verordnete Prüfung, aber wenn ich mit dem Herrn durchgehe, dann werde ich da auch durchkommen. 1. Korinther 10, dass Gott, bevor die Prüfung überhaupt anfängt, schon den Ausgang für uns bedacht und geordnet hat. Wenn wir bei ihm bleiben, dann werden wir auch durchkommen. Ja, aber es muss eine Sichtung und Reinigung und Läuterung geschehen. Und Sichtung bedeutet, dass Spreu vom Weizen getrennt wird. Das ist genau der Punkt. Ja? Dass man einfach sieht, ist das echt oder ist es unecht? Hat es Bestand, hat es Wurzel oder nicht? Und in Vers 10, in Kapitel 12 wird es noch einmal gesagt, viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden. Ja, und ich glaube, das ist wichtig, dass wir verstehen, in der endzeitlichen Gemeinde lässt Gott Verführungen, Bedrängnisse zu, damit wir geläutert werden, damit wir durch diese Anfechtungen unserem Glauben vertieft und gefestigt werden. Und ich denke, das ist auch immer die Reaktion eines echten, gesunden Gläubigen, wenn er Bedrückung oder Verführung erlebt, dass er bestrebt ist, sich umso mehr in dem Herrn Jesus und seinem Wort zu gründen. Das sollte jedenfalls unsere Antwort sein. Ja, dass wir den Herrn suchen, dass wir merken, es ist nicht die Zeit, lau vor sich hin zu plätschern und den eigenen Lüsten und der Selbstverwirklichung zu leben. Das ist die Endzeit definitiv nicht. Sondern es ist die Zeit, dass wir den Herrn suchen, dass wir auch in der Selbstverleugnung, in dem mit Christus gekreuzigt sein und auferstanden sein leben und lernen, dass das eine Zeit ist, wo wir wirklich auch wachen und beten sollten, wo wir uns bewusst sein sollen, dass der Feind versucht, die Gemeinde abzuwenden von der einfältigen Christusnachfolge. Ich erinnere gestern an 2. Korinther 11, Vers 2, wo es darum geht, dass der Feind versucht, und Vers 3, dass die gläubige Gemeinde die keusche Jungfrau von der Einfalt gegenüber Christus abzuwenden. Und da müssen wir wachsam sein. Das sind die Situationen, in denen diese Gemeinde in Philadelphia steht. Und ich verstehe das jetzt mal einfach so, dass dieses Sendschreiben an Philadelphia eine prophetische Botschaft ist für den treuen Überrest der Gemeinde Jesu Christi in der Endzeit. Ja? Das heißt also, kein Mensch kann sich rühmen, wir sind Philadelphia. Ja? Das ist ganz gefährlich und hochmütig. Ja? Sondern Philadelphia ist eine Herzensgesinnung, eine Herzenshaltung, die eigentlich jeder wahre Gläubige in der Endzeit einnehmen sollte. Aber leider tun es viele nicht. Ja? Aber ich denke schon, dass der Herr Gnade schenken kann, dass es Gemeinden gibt, die auch wirklich in dieser Geistesgesinnung leben. Aber im Wesentlichen schaut der Herr da dem Einzelnen ins Herz und da kommt es auf die Herzenshaltung des Einzelnen an. Und trotzdem, eines dürfen wir wissen, Gottes besondere Fürsorge, Liebe und auch Segenskraft ist genau bei diesem treuen Überrest. Bei denen, die in der Endzeit nicht mitmachen in den Verführungsströmungen, die nicht mitmachen bei der großen ökumenischen Einheit, bei der großen charismatischen Verführungsparty, ja, das Fest für den Herrn, wo die Leute Hip-Hop tanzen zum Lobpreis, ja, sondern die sich abgesondert halten, die in Gottesfurcht und heiligem Ernst noch dem Herrn nachfolgen wollen. Denen gilt die ganz besondere Zuwendung und Fürsorge, der Trost und die Hilfe unseres erhöhten Herrn. Das ist, denke ich, eine ganz wichtige Botschaft. Denn hier wird ganz deutlich gesagt auf der einen Seite, ich kenne deine Werke. Der Herr weiß auch, was wir können und was wir nicht können. Ja, manchmal sind wir bedrückt und traurig und vielleicht nicht ganz zu Unrecht über das, wie wenig Frucht wir für den Herrn bringen. Aber der Herr sieht auch die Begrenztheiten, unsere Schwachheiten, auch die schwierigen Umstände, die wir in der Endzeit haben. Und er ist voller Gnade für alle die, die ihm treu dienen wollen, auch wenn sie eine kleine Kraft haben. Ja? Das ist sogar eine Sache, die gar kein Hindernis für den Herrn ist, wenn wir eine kleine Kraft haben. So weit geht der Apostel Paulus, dass er in 2. Korinther 12 sagt, ja, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ich rühme mich meiner Schwachheiten, weil dann wohnt die Kraft des Christus bei mir. Das ist natürlich nur dann der Fall, wenn wir wirklich geistlich leben. Wir können auch voller Schwachheiten sein und darüber jammern und im Fleischlichen versinken und völlig fruchtlos bleiben und der Feind treibt uns vor sich her. Das ist leider auch der Zustand mancher Gläubiger, dass sie in der Falle des Feindes sind, dass sie mit Selbstmitleid, Selbstsucht geschlagen sind und dass sie deswegen blockiert sind, überhaupt Frucht für den Herrn zu bringen. Und da muss man raus. Ja? Da darf man auch wirklich sich bei dem Herrn suchend, sich vor dem Herrn beugen und auch alle die Dinge ablegen, die uns hindern. Hebräer 12, ja, jede Last, die uns hindert, die so leicht umstrickende Sünde ablegen und aufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das ist auch wichtig. Aber wenn wir schon mal diese Herzensstellung haben, dem Herrn dienen zu wollen in der Endzeit, und ich denke, das ist unser Wunsch, die wir hier versammelt sind, dann dürfen wir wissen, es kommt nicht auf unsere kleine Kraft an. Es kommt nicht auf die widrigen Umstände an. Die kennt der Herr ganz genau, dass die große Strömung der Christenheit eben in Richtung Abfall geht, in Richtung eines falschen Jesus, eines falschen Evangeliums, in Richtung Hure Babylon. Das weiß der Herr. Und er will diejenigen bewusst stärken und ermutigen, die da noch den Weg der Treue gehen. Und deswegen sagt er auf der einen Seite, du hast eine kleine Kraft. Und auf der anderen Seite stellt er sich vor, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt und zuschließt, sodass niemand öffnet. Das heißt, wir haben einen großen, allmächtigen Herrn, auch wenn wir selber klein und schwach sind. Und das ist diese Botschaft, die, denke ich, ganz besonders auch von diesem Sendschreiben ausgeht und die auch uns ermutigen darf. Es kommt nicht auf unsere geringen Kräfte an. Ja, der Herr Jesus hat die 5000 gespeist und da waren nur ein paar Brote und ein paar Fische. Das war lächerlich für eine solche Menge. Ja. Es kommt nicht auf unsere kleine Kraft an, sondern es kommt darauf an, dass wir dem Herrn zutrauen, dass er uns stärkt und kräftigt, den Auftrag auszuführen, den er uns gibt. Er gibt uns keine unmöglichen Aufträge. Es geht nicht darum, die ganze Welt zu Christus zu bekehren, Millionen und Milliarden Menschen in der großen Endzeiterweckung zur Bekehrung zu führen. Das ist heilsgeschichtlich gesehen überhaupt nicht die biblische Linie. Aber es geht sehr wohl darum, dass unter den wahren Gläubigen noch Erweckung geschieht und dass diese zum Teil schreckliche Lähmung der Kräfte im fleischlichen Zustand, in Drehen um sich selber, die Entmutigung, die Zersplitterung, die Gefangenschaft unter falschen Lehren und falschen Prägungen, dass das noch ein Stück weit überwunden wird durch das Wirken des Geistes Gottes, das dürfen wir erbitten. Ja, da dürfen wir durchaus beten und dem Herrn zutrauen, dass er da noch ein Aufwachen schenkt, eine Stärkung dieses geringen Überrests für die Aufträge, die Gott noch für uns hat. Und er hat noch Aufträge für uns, ja. Also wir dürfen die Endzeit nicht so schwarz malen, dass da überhaupt keine Möglichkeiten mehr wäre, dem Herrn zu dienen. Das ist nicht so. Ja? Und deswegen dieses Bild von der geöffneten Tür sollte uns eine Ermutigung und aber auch eine Herausforderung sein. Ja? Weil was ist ein Diener des Herrn, der eine offene Tür vor sich hat und die ganze Zeit jammert über die Schwierigkeiten und nicht durchgeht? Das ist auch nicht gut. Ja? Wenn wir eine Tür haben, die offen ist, dann sollen wir bitteschön auch durchgehen. Und Schritte im Glauben tun, auch wenn wir denken, da sind so viele Hindernisse. Ja? Denken wir an das, was Juda gesagt hat, als der Nehemia sie zum Mauerbau angeregt hat. An irgendeinem Punkt haben sie gesagt, oh, das ist so viel Schutt, so viel Trümmer, wir haben keine Kraft, wir können das nicht. Ja? Und manchmal geht es, denke ich, uns auch so, wenn wir manche Aufgaben sehen, ja, viele Trümmer, viel Schutt, wenige Arbeiter, wenige Kräfte, die anpacken, und dann denkt man, ach, kannst du bleiben lassen, kannst du vergessen. Ja. Aber da will uns der Herr Jesus ermutigen, ja, indem er einfach sieht, rechnet nicht mit euren schwachen Kräften, auch nicht mit den schwierigen Umständen. Der Herr Jesus ist doch Herr über diese Umstände. Er hat sie so zugelassen, aber er kann auch trotz dieser Umstände sein Werk weiterführen. Und da wird er verherrlicht durch unseren Glauben, durch unseren Gehorsam, durch unsere Bereitschaft, dem Herrn zu dienen und voranzugehen, obwohl vieles dagegen spricht. Und deswegen, diese offene Tür wird von dem Allmächtigen gegeben. Ja, wir erinnern uns an Matthäus 28, das ist hier ganz direkt damit in Verbindung mit diesem Bild, was der Herr uns allen auch da sagt. Wir kennen das natürlich sehr gut. Aber ich lese es trotzdem noch einmal bewusst mit uns, weil das zählt genau auch in der Endzeit. Vers 18, und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht, alle Autorität im Himmel und auf Erden. Engel und Mächte und Gewalten sind ihm unterworfen. 1. Petrusbrief. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Lehrt sie alles halten. Auch interessant. Ne? Der ganze Ratschluss Gottes, nicht nur unsere Lieblingsthemen, nicht nur das, was irgendwelche theologische Vorväter mal gesagt haben, sondern alles, was wir in der Schrift, besonders im Neuen Testament, gefunden finden, das sollen und dürfen wir lehren und vermitteln und auch ausleben. Lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Also da wird genau unsere Zeit hier nochmal ganz speziell erwähnt. Ja? Wir sind am Ende der Weltzeit, dieser Weltzeit, aber der Herr ist bei uns als der Allmächtige, als der, der die Kraft hat, uns eine Tür zu öffnen, und niemand kann sie schließen. Nicht die antichristlicher werdende Welt, die UNO oder die EU, nicht der Papst, nicht die charismatischen kleinen Päpste und Propheten, ja, alle nicht. Keiner kann diesen treuen Überrest blockieren und kaputt machen, sondern wenn wir uns an den Herrn Jesus halten, dann gibt er uns die Kraft und die Gnade und die Weisheit und den Mut, ihm zu dienen, das Zeugnis des Evangeliums noch zu verkündigen. Es ist ganz wichtig, dass wir das nicht vergessen und vernachlässigen. Ja, es ist einfach wichtig zu wissen, dem Herrn ist jeder Einzelne wichtig. Ja, wir haben einen steinigen Boden. Das ist auch immer unterschiedlich, wo man auch ist. Ich denke, im Osten ist ein besonders steiniger Boden. Aber bei uns in Baden-Württemberg ist inzwischen auch ein sehr steiniger Boden. Manchmal sieht man in den katholischen Gegenden, ist der Boden noch etwas weniger steinig, ja, wo dann Leute sich noch bekehren, dort, wo das Evangelium noch nicht Jahrhunderte schon verbreitet war. Aber es insgesamt in der Endzeit im sogenannten christlichen Abendland steinig. Und das darf uns aber nicht abhalten. Ja? Und wir müssen trotzdem diese herrliche Rettungsbotschaft bis zum letzten Augenblick verkündigen. Ja? Denn eine Vorbedingung dessen, dass der Herr wiederkommt, ist, dass die Vollzahl der Heiden vollendet ist. Das heißt, dass alle die, die Gott schon kennt, wirklich sich bekehrt haben und errettet werden. Und dann kommt der Herr und entrückt seine Gemeinde. Und deswegen, so lange haben wir diesen Auftrag, das Evangelium zu verkündigen. Wir dürfen nicht darin nachlassen. Ja, das möchte ich uns auch nochmal sagen. Diese offene Tür ist natürlich in allererster Linie auch dafür gegeben, dass wir dieser Welt noch das Evangelium verkündigen, auch wenn da immer mehr Widerstand kommt. Und auf der anderen Seite heißt es natürlich auch, dass wir die Wahrheit Gottes bezeugen, dass wir auch als Gemeinde ein Zeugnis für den Herrn sind, für seine Heiligkeit, für seine Wahrheit. Die Gemeinde ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. 1. Timotheus 3, 15. Und das muss auch bewahrt werden. Wir sehen das nachher auch eben, dass der Herr diese Gemeinde lobt, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Mein Wort bewahrt, das heißt Bibeltreue. Das heißt, dass wir das Wort des Herrn erforschen, studieren und wirklich auch umsetzen und ausleben. Dass wir nicht um unseres Fleisches willen, um des Zeitgeistes willen Abstriche machen an dem Wort Gottes. Ja? Und das ist der große Megatrend der heutigen Zeit und den Evangelikalen, dass immer mehr Dinge, die in der Bibel klar geschrieben stehen, um des Zeitgeistes willen, um der fleischlichen Christen willen weggenommen werden, zu Fall gebracht werden, durch zeitgeistig kompatible Lösungen ersetzt werden, siehe Frauenordination, Predigerinnen. Ja? Da wird einfach die Wahrheit Gottes dem Zeitgeist geopfert. Und das ist genau nicht dem Wort bewahrt. Und deswegen haben solche Kreise auch keine Verheißung der Unterstützung und der Stärkung durch den lebendigen, auferstandenen und verherrlichten Herrn. Ja? Sondern die Treue zum Wort ist eine Grundbedingung, dass wir wirklich auch ein Zeugnis für den Herrn, ein kraftvolles Zeugnis abgeben können. Ganz ehrlich, in dem Moment, wo ich anfange, von dem Herrn und seinem Wort in bestimmten Punkten zu weichen, da ist meine Zeugniskraft und meine Vollmacht gebrochen, oder? Ja, das ist doch ganz klar eigentlich. Ja? Das Ganzherzige ist gefragt, nicht das Halbherzige. Ja? Und wenn die Leute manchmal schon froh sind, wenn die Leute halbherzig dem Herrn nachfolgen, das ist nicht Gottes Maßstab. Ja? Wir können schwach sein, wir haben sicher eine Menge Baustellen und Schwierigkeiten in unserem Leben, aber wenn wir von ganzem Herzen an dem Herrn hängen und ihm uns zur Verfügung stellen, dann wird der Segen und die Gnade und die Kraft des Herrn bei uns sein. 100%. Das verheißt der Herr und das löst er auch ein. Ja? Du hast mein Wort bewahrt und das ist eine ganz große Front, dass wir wirklich darum ringen, das Wort Gottes auch gegen die Widerstände des Fleisches, gegen menschliche Erwägungen, Vernunftschlüsse zu verteidigen, festzuhalten, auszuleben in der Endzeit. Und dann eben, du hast meinen Namen nicht verleugnet. Ich bin überzeugt, dass das genau gegen Babylon und gegen diese ökumenische Einheitsverführung und gegen das falsche Evangelium, das dort verkündigt wird, gerichtet ist. Ja? Im Grunde sind diese ganzen ökumenischen Verführer Feinde dieses Christuswortes, dass der Herr Jesus selber alleine der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und dass niemand zum Vater kommt, als alleine durch den Herrn. Denn das ist genau dieses ökumenische Falschevangelium, diese Irrlehre, dass eben viele Wege zu Gott führen, dass viele Religionen die Wahrheit haben und dass Christus ermöglicht, dass auch die Moslems und die Hindus auch noch alle in den Himmel einmarschieren. Ja? Das ist diese Allversöhnungslehre, die in der einen oder anderen Form eben von der Ökumene und von der falschen, hurerischen Christenheit verkündet wird. Und damit verleugnen wir den Herrn, ja, den einzigen Retter, den einzigen, der Leben geben kann, durch sein vollkommenes Sühnopfer. Und der Weg ist der persönliche Glaube an Christus und nicht irgendein anonymer Glaube, irgendein, wenn sich jemand als Moslem anstrengt und Mühe gibt und treu seinen muslimischen Glauben lebt, dann bringt ihn Gott auch noch in den Himmel. Ja? Das ist nämlich heute diese Irrlehre, die da verbreitet wird und die auch dann die Basis für die Religionsvermischung ist, ja? Dass man alles zusammenklumpen kann zu einer großen Welteinheitskirche. Und damit verleugnen wir den Namen des Herrn. Und diejenigen, die das nicht tun, die müssen und dürfen weiter bezeugen, alleine in dem Herrn Jesus Christus ist das Heil. Ja? Wir haben keine Errettung, außer durch die Buße und den persönlichen Glauben an diesen gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus Christus. Und wir werden sehen, dass schon jetzt, das ist eine Angstbotschaft, eine Drohbotschaft und keine Frohbotschaft und das ist eng und intolerant und das stört den Religionsfrieden. Ja, und so wird das schon weitergehen in der Welt, das müssen wir damit rechnen. Und trotzdem, wir können keine andere Botschaft verkündigen und keinen anderen Namen. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, in dem wir errettet werden müssen, als allein der Name Jesus. Dabei wollen wir bleiben. Ja? Und dann wird sich der Herr auch zu uns stellen. Vers 9, dann lesen wir, siehe, ich gebe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen, siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. vielleicht ein bisschen schwieriger Vers. Ich denke, übertragen können wir einfach sagen, einmal werden die ganzen falschen Christen, die behaupten, wir seien als engstirnige Fundamentalisten der Abschaum, die uns verspotten und anfeinden, die werden erkennen müssen, dass die wahren Gläubigen diejenigen sind, die der Herr geliebt hat und zu denen er sich bekennt. Ja, es ist ja interessant, ne? Der Brian McLaren, dieser Oberirrlehrer der Emerging Church, der die Hölle leugnet, sagt, wenn es eine Hölle gibt, dann müssten die Fundamentalisten reinkommen, die bibeltreuen Christen. Ja? Das ist Hass, oder? Da sind die Fronten klar. Ne? Ja, das hat er gesagt. Ne? Und das sind diese Leute, die einmal erkennen werden, wir sind verloren, uns wird das Feuer der Hölle verzehren, aber diese engstirnigen, verkorksten Fundamentalisten, diese Engen, die sind die, die der Herr geliebt hat. Ja? Das wird die Stunde der Wahrheit sein. Wenn die Gemeinde verherrlicht mit dem Herrn erscheinen wird, dann wird diese ganze Herrlichkeit offenbar werden. Die haben wir verborgen, inwendig. Psalm 45, ja? Die Königstochter ist herrlich inwendig. Die haben wir jetzt inwendig, weil Christus in uns ist. Und dann wird sie für jeden sichtbar sein. Im Moment ist sie verhüllt, auch durch unser Fleisch, durch unsere ganze fleischliche Existenz, auch durch mancherlei Schwäche in uns und in der Gemeinde. Aber diese Herrlichkeit ist schon da, weil Christus in uns ist. Und diese Herrlichkeit wird einmal offenbar werden und dann werden die Feinde Gottes ihre Knie beugen müssen. Also das soll uns trösten, dass wir den Spott und den Hohn und die Ablehnung willig ertragen. Also ich weiß, mir macht das auch Mühe. Ja? Ich habe da manchmal auch zu knapsen mit diesem Spott und dieser Herabsetzung. Aber das ist fleischlich. Ja? Wir dürfen uns vom Herrn stärken lassen. Das gehört dazu. Sie haben den Herrn verspottet und abgelehnt und gelästert. Warum soll es uns anders gehen? Ja? Aber einmal kommt die Stunde, wo sich das wenden wird. Das darf uns trösten. Vers 10, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Ist doch eine wunderbare Gleichung, weil du das Wort bewahrst, werde auch ich dich bewahren. Das ist mal so was ganz Grundsätzliches. Und ich denke, das dürfen wir als Verheißung für die Endzeit ganz grundsätzlich nehmen. Wenn wir festhalten an dem Herrn Jesus und an seinem Wort, dann wird er uns durch die mancherlei Verführungen und Verfolgungen hindurchbringen. Er wird uns beschützen und bewahren und tragen, dass wir an das himmlische Ziel kommen. Aber hier geht es speziell um das Wort vom standhaften Hausherrn auf mich. So haben wir das in der Schlachter übersetzt. Früher hat Luther, glaube ich, gesagt, das Wort meiner Geduld, das kann man natürlich auch so übersetzen, dass es sozusagen das Vorbild des standhaften Ausharrens des Herrn ist. Aber ich denke, es ist schon richtiger, dass wir hier verstehen, die Gläubigen, die den Herrn erwarten und die alles vom Herrn erwarten, die sich unbeirrbar an den Herrn klammern, mitten in den Nöten und Gefahren der Endzeit, die werden bewahrt werden, die wird der Herr nicht im Stich lassen. Er wird sie nicht preisgeben, sondern er wird sie durchtragen durch alle Bedrängnisse und Nöte und Verführungen, die da sind. Ja? Also das ist, denke ich, ganz wichtig. Lasst uns auf den Herrn harren. Und da wird natürlich auch unser Problem angesprochen, dass wir in unserem Glauben oft ungeduldig sind. Harren heißt ja langfristiges, zähes, geduldiges Warten. Nicht, dass man sagt, Herr, ich hab's gebetet, wenn du in 3 Tagen nicht erhörst, dann bin ich mit dir beleidigt. Ja? Das ist kindisch. Ja? Das ist nicht die reife Schule, die wir im Glauben brauchen. Für manche Dinge müssen wir sehr, sehr lange beten und lange glauben und lange auch ausharren in Schwierigkeiten. Ja? Und das ist genau mit diesem Ausharren auf mich, denke ich, mit gemeint. Und auf der anderen Seite, die Bewahrung, der Sieg, die Befreiung ist uns sicher, wenn wir an dem Herrn hängen und ihm vertrauen. Ist uns sicher. Ja? Es kann nicht sein, dass der Herr seine Verheißungen verrät und uns im Stich lässt. Ja? Das ist, denke ich, so wichtig, dass wir diese Sache verstehen. Und ich denke, auf der anderen Seite, Gut, für mich persönlich hat es auch noch die Bedeutung, dass wirklich auch eine Bewahrung ist vor dieser großen Drangsal, vor den Verführungen von Offenbarung 13. Da gibt es ja unterschiedliche Endzeitsichten, da wollen wir gar nicht drüber streiten. Aber auf jeden Fall ist, denke ich, jeder ernste Christ aufgerufen, den Herrn zu erwarten. Ja, wie auch immer, das stimmt. Ja, der Knecht, der sagt, mein Herr kommt noch lange nicht oder versäumt zu kommen, der kommt auf falsche Gedanken. Ja, und es ist eine große Bewahrung, wenn wir so leben, als ob der Herr heute Mittag kommen könnte. Ja, das ist sehr wertvoll. Ja, ich meine, ich denke, manche müsste sich dann überlegen, oh, sollte ich nicht noch mit meinem Bruder oder meiner Schwester oder meinen Eltern oder meinen Kindern etwas in Ordnung bringen, bevor der Herr kommt? Das ist zum Beispiel ein sehr heilsamer Impuls, den wir alle, denke ich, auch uns einmal immer wieder mal vorlegen sollten. Ja, gibt es noch Dinge, die ich schon jahrelang vor mir herschiebe, vielleicht irgendeinem Nachbarn Zeugnis geben oder sowas? Die sollte ich tun, bevor ich von dieser Erde genommen werde. Und da habe ich nämlich keine Gelegenheit mehr dazu. Ja, also das ist zum Beispiel eine so ganz produktive Frucht, wenn wir das tun, was die Bibel uns sagt, nämlich den Herrn jederzeit erwarten, obwohl wir nicht wissen, wann er wirklich kommt. Ja, das wollen wir so festhalten. Und dann werden wir auch hoffentlich in einem Zustand der inneren Bereitschaft und Aufbruchsbereitschaft sein. Das ist natürlich die nächste Frage. Ja? Leben wir als Fremdlinge und Gäste ohne Bürgerrecht in dieser Welt? Gibt es da irgendwelche Dinge, wo man sagt, Herr, Moment mal, ich muss erst mein Haus fertig bauen, bevor du kommen kannst. Ich wollte doch unbedingt noch das neue Wohnzimmer sehen. Ja? Oder, Herr, Moment mal, ich will noch das und das erleben, die nächste Beförderung in der Karriere oder was auch immer. Ja, ja, bindet uns etwas hier in der, auf der Erde. Bindet uns etwas, dass wir sagen würden, oh Herr, aber jetzt bitte komm noch nicht. Das gibt's, habe ich bei mir auch schon erlebt. Ja? Und da muss man sich fragen, ja, wo steht mein Herz dann? Ja? Diese Bereitschaft der Erwartung ist auf jeden Fall eine heilsame Sache, wenn wir sie biblisch richtig nehmen. Dann sind wir aufbruchsbereit, dann leben wir mit leichtem Gepäck. Ja? Und so sollen wir sowieso leben, als Fremdlinge und Gäste ohne Bürgerrecht auf Erden. Ja? Und das darf uns da auch nochmal dran erinnern. Ja? Die, die auf der Erde wohnen, die werden in die Gerichte Gottes kommen, das ist die Botschaft der Offenbarung. Wohnst du auf der Erde oder im Himmel? Wo ist dein Bürgerrecht, deine Heimat? Ja? Das ist doch die Frage. Eigentlich sollten wir beständig im Himmel wohnen. Bisschen provokativ, aber was sagt denn Epheser 2? Ja, wir sind mit Christus gekreuzigt, gestorben, begraben, Kolosser auch, aber wir sind auch mit Christus auferweckt. Aber noch wichtiger, wir sind auch mit Christus in die himmlischen Regionen versetzt. Ja, tja, das ist so eine Sache, das wünsche ich mir selber, ja, da bin ich auch nicht so an dem Punkt, aber wenn wir wirklich beständig diesen Wandel mit seinen Prüfungen und Nöten auf der Erde als solche wandeln würden, die mit Christus schon in den himmlischen Regionen sitzen, was würden wir dann machen? Dann würden wir unsere Prüfungen und Nöte von der Himmelsperspektive her sehen, von oben her statt von unten her. Ja? Dann würden wir in einer ganz anderen Weise damit rechnen, dass der Sieg uns gegeben ist, auch wenn wir jetzt mittendrin kämpfen müssen. Ja? Und ich glaube, dass der Herr wirklich diese Himmelsperspektive uns vermitteln und schenken will. Wir sind in Christus Überwinder und wir haben in Christus eigentlich auch schon überwunden. Auch wenn die ganzen Herausforderungen vor uns stehen, wir müssen uns bewähren in der Treue hier unten. Ja? Aber trotzdem, in einer Weise hat der Herr uns schon den Sieg oben gegeben. Das, denke ich, spielt da auch mit eine Rolle. Wir sollten nicht solche sein, die auf der Erde wohnen. Ja? Dann sind wir auch bereit für die Entrückung, wenn der Herr uns in die himmlische Heimat holt. Siehe, ich komme bald. Das kann man auf der einen Seite eben im Sinne der göttlichen Zeitrechnung verstehen, dass 1000 Jahre ein Tag sind und ein Tag 1000 Jahre. Ja? Es ist ernst gemeint. Und es ist eine Sache, dass der Herr plötzlich und unversehens und jederzeit kommen kann. Das hat den Apostel Paulus schon angespannt. Und es hat viele treue Christen angespannt. Und das ist eben diese innere Wachsamkeit, die damit auch erzeugt werden soll. Aber dann heißt es auch, halte fest, was du hast. Und das ist genau, denke ich, ein Punkt für die Endzeit. Was haben wir denn? Nun, in Christus haben wir alles. Wir haben die ganze Fülle. Und zwar die Fülle der geistlichen Segnungen in Christus, die Fülle des Lebens. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und nicht nur ein bisschen, sondern in Überfluss, überströmend, volle Genüge, übersetzt Luther. Herrlich, ja. Volle Genüge. Überströmendes Leben. Das haben wir. Aber wisst ihr, der Satan will uns diese geistlichen Güter rauben und er bietet uns stattdessen irgendetwas Verlockendes, Pseudogeistliches oder fleischlich-irdisches an und sagt, lass uns doch tauschen. Du gibst mir die Segnungen, die du hast, und ich gebe dir dafür materiellen Erfolg oder die Geistertaufe und die Wunderheilungsgabe und das Zungenreden und was nicht alles. Und wie viele Gläubige gehen auf so einen faulen Tausch ein? Ja? Sie vertauschen die Herrlichkeit der Fülle des geistlichen Lebens in Christus mit irgendwelchen billigen Plastiktant. Ja? So wie früher die Mayas, die ihr Gold hergegeben haben, den katholischen Eroberern da aus Spanien und dafür Plastikperlen oder Glasperlen genommen haben, weil sie gedacht haben, das sei wertvoller. Ja? Und das sollten wir nicht tun. Auf gar keinen Fall. Halte fest, was du hast. Das, denke ich, ist wirklich auch, dass wir die Segnungen, die Fülle, die Gnadenzusagen in Christus festhalten und als kostbarer erachten als alle Güter dieser Welt. Und es ist natürlich auch, dass wir die Wahrheit des Wortes Gottes, die gesunde Lehre der Apostel, die Heilige Schrift, dass wir das festhalten. Denn das ist unser Gut und unsere Richtschnur, wenn wir das preisgeben. Zum Beispiel, indem wir irgendwelche moderne Bibelübertragungen lesen, die nur noch verwässerte Menschenworte bieten statt Gottes Wort. Ja, indem wir da vom Schwarzbrot wegkommen wollen und uns auf irgendwelche vergifteten Süßigkeiten einlassen. Dann geben wir etwas preis, was wir in der Endzeit ganz dringend brauchen. Nämlich die klare Orientierung durch das klare Gotteswort. Ja, das sollen wir festhalten. Wir sollen festhalten an diesen Grundsätzen der Nachfolge des geistlichen Lebens, auch des biblischen Gemeindelebens, die der Herr uns gegeben hat, dann werden wir auch ans Ziel kommen und werden nicht von diesen Verführungsströmungen weggetrieben werden. Damit dir niemand deine Krone nimmt. Diese Krone, das ist ja eigentlich der Siegeskranz des Siegers im Sportwettbewerb, der Siegeskranz des Überwinders, ja. Krone ist vielleicht schon auch nicht ganz falsch, weil wir dürfen ja mitregieren mit Christus, die, die überwunden haben und die, die den Lauf vollendet haben in der kommenden Weltzeit. Aber es geht auch um die Siegeskrone. Und da sagt uns ja der Apostel Paulus, dass eben diesen Siegeskranz man nur empfängt, wenn man nach den Regeln kämpft. Das war den Griechen zumindest damals sehr gut bekannt. Ne? Die hatten ja ihre verschiedenen Sportspiele. Und das ist eben auch der Punkt, dass das uns anspornen soll, in Treue dem Herrn nachzufolgen, nach dem Wort Gottes zu leben. Auch wenn vielleicht manche sagen, ja, mach's dir doch leichter, du kannst doch ruhig auch einen menschlichen Weg gehen. Du musst doch nicht ganz so eng an der Bibel und am Wort Gottes und an Christus festhalten. Ja? Also ich glaube, dass diese Enge etwas sehr, sehr Gesundes ist, ja. Dass wir es dringend nötig haben, in der Endzeit uns eng an unseren guten Hirten zu halten. Ich sage das immer wieder, ja, die Schafe, die geraubt werden von den Wölfen, das sind nicht die Schafe, die ganz nah bei dem Hirten sind, sondern das sind die Schafe, die draußen am Rande der Herde irgendwo rumstreunen und sich eine andere Wiese suchen, als der Hirte ihnen gegeben hat. Ja. Die werden von den Wölfen gerissen. Ja. Und deswegen, sich nah am Herrn zu halten, ist das Beste, was wir tun können in dieser endzeitlichen Situation. Ja, und dann diese Verheißung für die Überwinder. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Es geht darum, dass wir überwinden. Es geht darum, dass wir wirklich in der Kraft des Herrn Jesus, im glaubensvollen Rechnen mit seinem Sieg überwinden. Wenn wir auf uns schauen, dann können wir das echt vergessen mit dem Überwinden. Leute, ja, das ist, denke ich, ganz wichtig, dass wir erkennen, wenn es auf mich ankommt, auf meine Willensstärke, auf meine Treue, dann können wir es vergessen. Wir sind Überwinder, weil der Herr Jesus der große Überwinder war und ist. Ja? Er hat überwunden am Kreuz von Golgatha. Er hat überwunden in seiner Auferstehung, hat einen herrlichen Sieg errungen über den Satan, über die Welt, über die Sünde, über das Fleisch, über den Tod. 1. Korinther 15, das Siegeskapitel, das Auferstehungskapitel. Und weil der Herr überwunden hat und wir ihm angehören und an ihm hängen, nur deshalb überwinden wir auch. Trotzdem gehört von unserer Seite schon die Treue und das Festhalten dazu. Ja, das ist kein Gegensatz. Wir sind herausgefordert, am Herrn festzuhalten, sein Wort zu gehorchen, Glaubensschritte zu tun. Und dennoch, am Ende ist es der Herr, der uns ans Ziel bringt und als der Sieger in unserem Leben auch dasteht und verherrlicht wird. So verstehe ich das jedenfalls. Ja? Es kommt also darauf an, zu überwinden. Und wenn wir uns da vielleicht noch einmal erinnern an diese Verheißungen, dann lesen wir ja im Römerbrief diese Verheißung, die so herrlich ist. Vielleicht lesen wir das doch noch einmal auch etwas ausführlicher. Römer 8, Vers 28. Ich denke, das ist eine Passage, die wir in der Endzeit immer wieder uns vor Augen führen und verinnerlichen sollten. Weil es ist ja diese Zeit der Sichtung, der Prüfung, der Erschütterungen, der Nöte. Und da ist es so wichtig, dass wir diese Dinge verinnerlichen. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, zum Guten zusammenwirken. Synergie, das ist das Wort, das hier verwendet wird. Ja, dass alles durch den weisen Plan Gottes hinführt zu dem Ziel Gottes mit uns, dass wir in das Bild Christi hineingestaltet werden. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Ihr Lieben, wenn es geschrieben steht, dass der Herr Jesus, der Sohn, durch Leiden vollendet wurde, können wir dann ohne Leiden vollendet werden? Ich glaube nicht. Ja? Ich glaube, das gibt uns auch Trost und eine Perspektive, warum Gott manche Dinge zulässt in unserem Leben. Es geht um dieses Ziel, dass wir Christus immer ähnlicher werden. Dass wir immer mehr abnehmen und geringer werden und der Herr in unserem Leben immer mehr zunimmt. Und dafür braucht es schmerzhafte Operationen und Eingriffe. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das ist doch herrlich. Das ist doch eine Verheißung, die können wir doch gar nie ausschöpfen, oder? Oder können wir alles ausschöpfen? Ja, ich habe schon manchmal darüber nachgedacht, was ist Epheser 1,3? Jede geistliche Segnung in der Himmelswelt. Ich glaube nicht, dass wir das hier auf der Erde ausschöpfen können, was das wirklich ist, was uns da gegeben ist. Ja, aber wir dürfen mehr davon haben wollen und erleben wollen und wir dürfen forschen, die unausforschlichen Reichtümer des Christus. Ja, und da werden wir innerlich gestärkt für den Alltagskampf. Wenn wir uns mit dem Herrn beschäftigen, mit seiner Gnadenfülle. Und das ist eben ganz wichtig in der Endzeit, wenn der Feind uns verklagt und sagt, Gott hat dich im Stich gelassen, du bist bei Gott verworfen, ja, du kannst es vergessen. Dann sagt uns hier die Bibel, um Christi Blut willen ist Gott für uns und wer kann dann gegen uns sein? Ja? Um Christi Blut willen kann keiner gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben. Der Satan versucht es immer wieder, aber wir haben diesen hohen Priester, Hebräerbrief, der für uns eintritt und sein Blut spricht und da hat der Satan keine Chance. Ja? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Also ich denke, es ist schon wichtig, dass wir eine bewusste Entscheidung treffen, Herr, ich bin bereit zu leiden. Ja, wir haben das gestern auch gehört, Felix Manz war nicht der Einzige. Ich bin bereit zu leiden, auch in dem Vertrauen, dass Gott mir auch im Leiden nichts auferlegt, was über mein Vermögen geht. Ja. Und ich denke, dann dürfen wir auch wirklich wissen, wir überwinden in allem weit. Durch den Herrn Jesus, weil er überwunden hat, weil er uns zur Seite steht und für uns eintritt. Er kann uns auf das Völligste erretten, weil er immer da lebt, um für uns einzutreten. Hebräerbrief. Ja? Und in dieser Zuversicht dürfen wir durch diese Endzeit gehen. Dürfen wir wissen, der Herr will, dass wir Überwinder sind und wir können und dürfen überwinden in dem und durch den, der uns geliebt hat. Unser Herr Jesus Christus. Und das ist ja noch einmal auch dieser triumphale Schlussakkord in 1. Korinther 15. Und auch das will ich uns noch mitgeben für unseren Dienst, für unseren Kampf. Hier geht es um Diener, das ist eine Verheißung, nicht für Leute, die nur einfach für sich selber leben, sondern für Diener Gottes, die wirklich das Werk des Herrn an irgendeiner Stelle, dort wo Gott sie hingestellt hat, auch wirklich treiben. Vers 57 und 58 in 1. Korinther 15. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist auch interessant, ne? Wenn man das Griechische genau anguckt, steht hier des Präsens und es heißt, der uns den Sieg beständig immer wieder gibt. In den verschiedenen Schlachten, in den verschiedenen Herausforderungen gibt uns Gott Sieg durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn oder in dem Dienst für den Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Ja? Der Feind will uns von der Stelle rücken, will uns einschüchtern, will uns zur Resignation treiben, zum Rückzug, dass wir sagen, es hat doch eh keinen Sinn, ich gebe es auf, die Leute sind zu schwierig, die Widerstände sind zu groß. Aber Gottes Wort sagt, seid fest, unerschütterlich. Nehmt immer zu, nicht weicht zurück, nicht werdet immer weniger, sondern ihr dürft, wenn ihr mit dem Herrn lebt, ihr dürft wachsen und zunehmen im Dienst, ihr dürft vorangehen. Natürlich ist es je nach Situation unterschiedlich zu deuten und zu verstehen, aber im Prinzip will Gott, dass wir wachsen im Dienst. Das ist zuallererst mal auch ein qualitatives Wachstum. Das heißt nicht, dass wir noch mehr Zeit unbedingt investieren, aber das heißt, dass wir geistlich wirklich auch einen Dienst tun, der immer mehr Vollmacht und Frucht und Segensfrüchte trägt. Ich denke, das ist der Wille Gottes. Und unsere Mühe ist nicht vergeblich in dem Herrn. Ja. Das ist diese Haltung der Überwinder, die wir einnehmen dürfen, ganz bewusst in der Beziehung zu unserem Herrn, der uns Kraft gibt, der uns durchträgt. Und wir brauchen diese himmlische Perspektive. Darauf möchte ich zum Schluss noch hinweisen. Ja? Ich habe ganz lange auch durch die charismatische Prägung eine überwiegend irdische Perspektive gehabt. Das heißt, mir ging es darum, dass ich hier auf der Erde gut durchkomme im Glauben, dass ich mit dem Herrn lebe schon, aber dass hier auf der Erde alles richtig läuft. Ja? Aber die wirkliche Perspektive eines Überwinders und Dieners Gottes ist die himmlische Herrlichkeit und ist der Trost und der Lohn und auch die Befreiung von allen Kämpfen, Mühen, auch von allen Widrigkeiten, auch von allen Mühen mit fleischlichen Geschwistern, mit Geschwistern, denen man dienen will, die einen enttäuschen oder Schwierigkeiten machen. Ja, alle die Dinge, die uns hier Mühe machen, die werden mal im Himmel weg sein. Da werden wir alle verherrlicht in der Herrlichkeit uns freuen. Alle Missverständnisse zwischen den Kindern Gottes werden beseitigt sein. Auch alle Lehrunterschiede, da freue ich mich schon drauf. Ja, das sind die unterschiedlichen Überzeugungen, die werden dann alle bereinigt sein. Wir werden alle wissen, was der Herr wirklich gemeint hat, und wir haben alle sicher da Irrtümer dann selber zuzugestehen. Da freuen wir uns. Ja? Dann ist jedes Hindernis beseitigt, das unsere vollkommene Einheit hindern könnte. Und wenn wir da ab und zu so einen Glaubensblick hinwerfen, das hilft uns, glaube ich, auch hier auf der Erde noch, solange wir noch mit manchen Begrenztheiten zu leben haben, des Fleisches. Ja? Also es geht darum, dass der Herr uns in der Himmelsherrlichkeit belohnen wird. Und die, die treu sind, die wieder zu Säulen machen, es hat mal dieser Hugh Alexander in dem Manna am Morgen so schön gesagt, wenn man eine Säule werden will, in diesem Andachtsbuch, ne, dann bedeutet es auch Einsamkeit. Ja? Das bedeutet, dass man unverstanden ist. Ja? Das bedeutet, wenn man dafür zubereitet wird, dass man vielleicht manche Lasten zu tragen hat, die andere nicht zu tragen haben. Ja? Eine Säule ist ja ein Lastenträger. Das ist ja jetzt nicht ein Zierelement, sondern ein tragendes Element in einem Bau. Ja? Und das sind zum Beispiel diese Dinge, ja, da kann ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber es ist einfach wichtig, unsere Perspektive ist das neue Jerusalem. Das himmlische Jerusalem, wo wir in der Gegenwart Gottes und des Herrn Jesus glückselig leben werden, beständig, ohne Eintrübung, ohne das elende Fleisch, das uns immer wieder in der Gemeinschaft mit Gott hindert und es verdunkelt und uns Schwierigkeiten macht. Und diese Perspektive brauchen wir, denke ich, damit wir in diesen endzeitlichen Kämpfen wirklich als Überwinder durchkommen können und ja, dass wir auch innerlich nicht gebrochen, nicht mutlos werden. Und ich denke, das ist die Grundtendenz dieses Sendschreibens. Habe Mut. Der Herr Jesus hat überwunden. Er gibt uns die Kraft, durchzukommen durch alle Schwierigkeiten. Und möge der Herr schenken, dass wir diese mutmachende Botschaft mitnehmen in den Alltag und nicht vergessen. Amen. Soll ich noch mit uns beten? Ja, dann wollen wir noch aufstehen. Ja, lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir so herzlich, dass wir diesen Blick auf dich, unseren herrlichen, wunderbaren Herrn, tun dürfen, auch am Ende dieser Konferenz, auch wenn wir mit manchen Herausforderungen und Schwierigkeiten zu kämpfen haben in unseren Gemeinden, in unseren Familien, in unserem persönlichen geistlichen Leben, so dürfen wir doch wissen, du bist der große Überwinder. Der Erlöser, der uns herausgerettet hat aus Finsternis und Sünde durch sein kostbares Blut, durch sein Leiden und Sterben. Herr, und du bist es auch, der uns Kraft gibt zu überwinden. Wir haben sie nicht in uns, Herr. Wenn nicht deine Auferstehungskraft in uns wirksam ist, dann sind wir völlig verlorene Leute und können überhaupt nicht überwinden. Aber weil du in uns bist und wir in dir sind, dürfen wir diese Zuversicht haben, dass du uns zu Überwindern machst, dass du uns Kraft gibst, den Dienst für dich treu zu tun, dass du auch schenkst, dass wir nicht uns zurücktreiben lassen vom Feind in die Resignation, sondern dass wir mutig vorangehen im Glauben und dass wir diesen Auftrag erfüllen. Herr, du hast uns eine offene Tür verheißen für diejenigen, die dir treu sein wollen, für diese treue Gemeinde von Philadelphia. Und schenke doch, dass wir auch bereit sind, die offenen Türen zu sehen und hindurchzugehen, die du auch in unserem Leben vor Ort, in unserem persönlichen Evangeliumszeugnis, in unserem Dienst geben willst, dass du uns die Kraft und den Mut dazu gibst. Herr Jesus, wir danken dir einfach für deine Gnade, dass wir wissen dürfen, du bist mit uns, du bist für uns, du trittst für uns ein und du bringst uns auch ans Ziel der Herrlichkeit. Dir sei Ehre und Lob und Anbetung. Amen. Amen.